Letztes Mal sind wir mitten in Psalm 7 stecken geblieben und da machen wir weiter. Ich lese erst noch einmal die Verse vor, die wir beim letzten Mal hatten und dann erzähle ich zum Rest wieder was. Ein Klagelied Davids, das er dem Herrn sang wegen der Worte des Kusch des Benjaminiters. Auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Hilf mir vor all meinen Verfolgern und errette mich. Dass sie nicht wie die Löwen mich packen und zerreißen, weil kein Retter da ist. Herr, mein Gott, habe ich solches getan und ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir lebten oder geschändigt, die mir ohne Ursache Feind waren? So verfolge mich der Feind und ergreife mich und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Steh auf, Herr, in deinem Zorn. Erhebe dich wider den Grimm meiner Feinde. Wache auf, mir zu helfen, der du Gericht verordnet hast. So werden die Völker sich um dich sammeln, du aber throne über ihnen in der Höhe. Also bis dahin hatten wir. Und der Punkt beim letzten Vers war dann nochmal so schön: Wenn Gott uns hilft, hat er zum Beispiel davon, dass dann mehr Leute kommen zu ihm. Warum? Weil sie mitkriegen, da hat dieser Gott diesen Menschen geholfen. Zu dem halte ich mich auch. So, jetzt sind wir bei Vers 9. Der Herr ist Richter über die Völker. Schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld. Also das Erste ist, der Herr ist Richter über die Völker, irgendwie etwas, was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht existieren dürfte, laut dem, was man an der Uni manchmal lernt. Nämlich, dass David weiß, Gott wird einmal die Völker alle richten. Es kommt einmal der Tag, da kommen alle Menschen vor Gott und es wird ein Gericht geben über die Menschen und über die Völker. Also über die Menschen an sich und über die Völker. Und bei dem Gericht über die Menschen allein, da wird Gott sagen, wie hast du dich meinem Sohn gegenüber verhalten? Wie hast du meinem Sohn gegenüber gestanden? Und beim Gericht über die Völker, da ist das Gericht, wie habt ihr euch gegenüber meinem Volk verhalten? Also gegenüber Israel. Aber man kann es tatsächlich auch noch weiternehmen, wie haben sich die Völker gegenüber der Gemeinde Gottes verhalten. Kommt beides mit hinein. Und dann eben dieses eigentlich ganz dreiste Gebet, schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit in Unschuld. Moment mal. David, hast du nicht mitgekriegt, dass alle Menschen Sünder sind? Hast du nicht selber kurz vorher in einem der Psalmen gesagt, dass bei den Menschen nichts Böses, nichts Gutes drin ist in ihnen? Also es wäre Psalm 5 gewesen. Ja, das hat David gebetet, aber trotzdem, es gibt eine Gerechtigkeit, die nicht aus dem kommt, was man tut. Gerecht vor Gott bedeutet, ich stehe gerecht vor ihm, ich stehe richtig vor ihm. Also, dass ich mich ordentlich ihm gegenüber verhalte, dass ich in der richtigen Beziehung zu ihm stehe. Also ein Mann und eine Frau, die verheiratet sind, sind hoffentlich auch gerecht einander gegenüber, weil das bedeutet, dass sie einander gut sind und dass sie miteinander können und alles Mögliche. Einmal das, dass David das sagt. Also schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit in Unschuld. Und eben, wer vom Neuen Testament herkommt, der muss dann sagen, ja, nee, das will ich eigentlich nicht. Eben mit diesem, einer der berühmtesten Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 3, ist, da ist keiner, der Recht tut, auch nicht einer. Der Vers ist aber nur die Beschreibung derjenigen, die sich noch nicht zu Jesus halten, weil direkt im Anschluss an das Ganze kommt von Paulus nämlich, dass wir gerecht sind durch den Glauben. Und da kommt das Neue hinein. Also es gibt sozusagen drei Gerechtigkeiten, auf die man als Mensch bauen kann. Entweder meine eigene Gerechtigkeit, was ich mir selber alles erarbeitet habe. Dann meine Gerechtigkeit vor Gott, wo ich bemerke, oh, nee, ich kann ihm nichts bringen. Und dann aber meine Gerechtigkeit vor Gott, die Gottes Gerechtigkeit selber ist. Und wenn ich das weiß, dass ich in Jesus selber ja die Gerechtigkeit Gottes persönlich bin, 2. Korinther 5, 21, dann habe ich eine ganz andere Art und Weise, vor den Thron zu kommen. dann habe ich auch ein ganz anderes Recht, dann habe ich eine ganz andere gesunde Dreistigkeit, mit der ich da hingehen kann. Und wenn ich dann sage, schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld, dann bedeutet das, du hast mich gekleidet in die Gerechtigkeit Jesu und die Unschuld Jesu gehört mir. So unverschämt das klingt, aber dann darf ich sagen, und jetzt schaff mir Recht. Jetzt gib mir das, was mir zusteht. Und dass ich nicht mehr so duckmäuserisch ankommen muss mit dem, ich weiß, ich habe eigentlich Tod und Hölle verdient und so weiter. Aber wenn du es in deiner Gnade finden könntest, nein, dann darf ich sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und darum darf ich all das einfordern, was dem Gerechten zusteht. Das muss von uns vom Kopf ins Herzen rutschen. Und vor allem dürfen wir uns nicht dadurch auseinander aus dem Konzept bringen lassen, dass die Leute, die noch in dem zweiten Zustand stecken, dass die uns dann als Arroganz sehen würden. Und so, ne? Also derjenige, der wirklich weiß, was Gottes Gerechtigkeit in ihm und um ihn herum bedeutet und sagt dann, ich bin gerecht, der wird von den Leuten, die in der Mitte quasi sind, dass die sagen, nee, wir sind alle Sünder, wird schlecht angesehen und dann als arrogant und eben auch noch mehr als Sünder beschimpft, weil die das andere noch gar nicht verstanden haben. Das ist so dieses ganz Berühmte, was Luther gemacht hat, also auf Latein hat das gesandt, simul justus et peccator, zu Deutsch gleichzeitig Gerechter und Sünder. Also in Jesus bin ich komplett gerecht, aber sobald ich ohne Jesus handle, bin ich wieder genau derselbe dreckige Sünder. Aber manche laufen nur noch ohne die Sünde rum, dass sie sagen wollen, nee, ich sündige hier gar nicht mehr. Das ist unpraktisch. Und andere, die wollen gar nichts wissen davon, dass Gottes Gerechtigkeit uns gehört. Sondern wollen immer nur weiter ankommen mit Herr, sei mir Sünder gnädig, was ja ein schönes Gebet ist, aber es darf weitergehen. Also David sagt jetzt, schaffe mir Recht. Und dann darf ich gucken, was ist denn in diesem Buch alles mein Recht? Und dann darf ich tatsächlich eigentlich sagen, genau all das, was Gottes Wesen entspricht, das ist mein Recht. Weil das will mir Gott tun, das hat er mir versprochen in David. Und darum habe ich das Recht darauf. Jetzt darf ich alles von Gott einfordern, was seinem Wesen entspricht. Und das, was dann Gottes Wesen gewissermaßen nicht entspricht, was aber auch noch mein Recht ist, ist tatsächlich die Verfolgung. Verfolgung bedeutet aber tatsächlich mitunter auch einfach bloß, dass die Christen um mich herum eben, wie gerade eben, dass die nicht anerkennen wollen, dass es ja noch das andere gibt. Also, wenn ich erkannt habe, was eine bestimmte Wahrheit ist in der Bibel und die anderen sind aber gewissermaßen noch ungläubig darüber, dann verfolgen die mich mitunter auch. Das ist manchmal ziemlich abstrus, aber genau. Und Verfolgung fängt an bei Spott und kann gehen bis zum Tod. Aber es gibt dazwischen ein Riesenspektrum. Vers 10, lass der gottlosen Bosheit ein Ende nehmen, aber die Gerechten lass bestehen. Denn du, gerechter Gott, prüfest Herzen und Nieren. Also, dass die Gottlosen nun endlich zum Ende kommen sollen, das kann man ja immer wieder gerne beten und so weiter. Und es ist schön zu sehen, dass es auch immer wieder mit Leuten, die ohne Gott leben, unschön endet. Also es ist gut zu sehen in dem Sinne, dass wir wissen, okay, es gibt doch noch Gerechtigkeit. Natürlich dürfen wir als Christen genauso gerne sagen, lass ihm Gnade widerfahren, dass er sich bekehrt und alles, aber genau. Aber eben, lass der gottlosen Bosheit ein Ende nehmen, aber die Gerechten lass bestehen, denn du, gerechter Gott, prüfst Herzen und Nieren. Das Herz ist beim biblischen Denken und war auch noch lange im europäischen Denken eben das Herz. Also das Herzstück ist das Zentrum. Haben wir auch noch in unserem deutschen Sprache gebraucht. Das Herz war der Ort der Entscheidung oder ist in der Bibel auch der Ort der Entscheidung. Darum heißt es in Sprüchen auch, bewache dein Herz vor allen Dingen, denn daraus fließt das Leben. Also ganz wichtig, dass man das Leben beschützt und da verweise ich gerne mal auf das, was ich bei Nehemia gesagt habe zu den Toren und den Mauern, alles in Kapitel 3. Das hat insgesamt 6 Abende gedauert. Aber weil wir bei den Toren prüfen dürfen, was darf denn reinkommen und was halten die Mauern denn draußen. Also braucht länger, bis man das dann ordentlich durchgearbeitet hat, aber es lohnt sich. Und jetzt eben Gott, du gerechter Gott, prüfst Herzen und Nieren. Die Nieren sind gewissermaßen der Gefühlsort in der Bibel. Also Herz, Denken, Nieren, Gefühl. Und das ist dann bei uns halt irgendwann gerutscht. Herz war dann, ist ein Gefühl geworden und Kopf war Denken. Aber genau, das ist erst in der Romantik oder so gekommen. Und jetzt, Gott prüft Herzen und Nieren. Er weiß, wie sind meine Gedanken und wie sind meine Gefühle dazu. Und er prüft das und sieht, aus welchen Motiven ich die Sachen mache. Das heißt nicht, dass ich dann sagen kann, wie jetzt manche so fromm sagen, ja, Gott kennt ja mein Herz. Und dann, das ist manchmal so unpraktisch. Weil gerade solche Leute muss Gott dann auch oft nach ihren Taten richten. Jetzt noch ein sehr schönes dabei. David sagt hier, Gott prüft Herzen und Nieren. Das gehört zu den Attributen, die Gott allein kann. Wenn wir jetzt in die Offenbarung gehen, also ihr müsst nicht aufblättern, aber ich sag's kurz, im zweiten Kapitel, in einem der Sendschreiben, redet Jesus von sich als dem, der Herzen und Nieren erforscht. Dadurch macht das Buch der Offenbarung klar, Jesus ist Gott. Also gerade weil in Jeremia nämlich nochmal ganz klar kommt, du allein bist es, der Herzen und Nieren erforscht. Und wenn Jesus das kann, dann ist er Gott. Und das gehört zu den Dingen, die man dann Zeugen Jehovas und auch Mormonen haben nochmal ein bisschen anderen Glauben dabei, aber genau, also den man den Leuten vorhalten kann und sagen, guckt mal hier, also am besten erstmal nachfragen, mit wer macht das denn, und dann ihnen das zeigen, hoffentlich liebevoll und so weiter, aber auf alle Fälle kann man damit zeigen, Jesus ist Gott. Gott ist der Schild über mir, der den frommen Herzen hilft. Mit dem Schild, das hatten wir schon am Ende von Psalm 5, du deckst ihm mit Gnade wie mit einem Schild. Gott selber ist der Schild, der sich über uns beugt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welchem Heer das war. Ich meine, es war bei Napoleon. Dass jemand bestraft werden sollte, seine Frau bestraft werden sollte, weil sie irgendwas gestohlen hat, zu essen gestohlen hat und so weiter. Und die Strafe waren endlose Schläge, also ganz viele Schläge, die sie diese Frau umgebracht hätten. Und dann war das Wichtige, das Gesetz musste ja erfüllt werden. Und was ist dann passiert? Als dann angefangen wurde, auf die Frau einzuschlagen, ist der Sohn dieser Frau hingesprungen und hat die Schläge entgegengenommen, weil er war noch so jung und fit genug, um das entgegenzunehmen. Also wenn ihr die Geschichte dann mal sucht, findet ihr vielleicht ganz andere Details raus, aber auf alle Fälle dieses davor gesprungen und hat gesagt, nein, ich muss das jetzt, ich trage das jetzt für meine Mutter. Und das ist das, Gott ist der Schild. Er ist derjenige, der sich davor stellt. Auch nochmal wieder ganz schön, wir stehen im Schatten des Kreuzes. Wir stehen dahinter, hinter dem, wo Gottes Zorn eigentlich alles trifft. Aber weil wir hinter dem Kreuz stehen, trifft uns der Zorn nicht. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich strafen kann. Etwas, wo man erstmal sich ein bisschen gegen wehren möchte, also Gott, der straft und so weiter, aber das hat erstmal auch noch etwas zu tun für die Leute, die halt nicht zu Gott gehören. Pass auf. Weil wir als Christen ja eigentlich schon wissen, Jesus hat die ultimative Strafe getragen. Allerdings, da wo ich mich aus dem Schatten des Kreuzes rausbewege, da trifft mich dann halt das Gericht. Da trifft mich dann auch der Widerstand des Teufels wesentlich stärker. Und dann brauche ich mich nicht wundern. Dann aber tatsächlich einfach Buße tun und wieder hinters Kreuz gehen. Wahrlich, wieder hat einer sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt, doch sich selber hat er tödliche Waffen gerüstet und feurige Pfeile bereitet. Das ist auch so ein Prinzip in der Bibel. Die Gottlosen, die wollen gegen den Gerechten angehen, aber es wird ihnen selbst zum Verderben. Und Salomo hat daraus sogar ein ganz berühmtes Sprichwort gemacht, nämlich Hochmut kommt vor dem Fall. Also, dass diejenigen, die sich das versuchen, in ihrem Hochmut, in ihrem Stolz, all das gegen Gott aufzurichten oder gegen die Gerechten aufzurichten, die müssen am Ende zu Fall kommen. Und diejenigen, die gegen das Volk Gottes vorgehen, die müssen am Ende selber merken, oh, das Gericht ist gegen mich gekommen. So wie man das bei Haman gesehen hat, der den Galgen aufgerichtet hat für Mordechai und der am Ende selber in die Galgen musste. Siehe, er hat Böses im Sinn und mit Unrecht ist er schwanger und wird Lüge gebären. Das ist übrigens auch nochmal interessant. Schwanger ist in der Bibel tatsächlich nicht nur für das, was die Frau hat. Schwanger ist auch das, was im Herzen, also bei den Gedanken kommt. Es kommt ganz am Ende in der Bibel bei Jakobus dann, wie er sagt, wenn die Lust oder die Begierde vollkommen ist, gebiert sie die Sünde und wenn die Sünde vollkommen ist, gebiert sie den Tod. Also, das, was da herauskommt. Aber das Schöne ist, es geht auch andersherum. Da, wo ich die Gerechtigkeit Gottes in mich aufnehme, werde ich mit dem Wort Gottes schwanger. Das ist etwas, das lernt man im Predigerseminar oder halt auch in Homilien. Und jetzt gehen Sie dann in der Woche mit dem Text schwanger. Also, liest diesen Text und lässt ihn in sich aufgehen. Da kommen ganz viele Sachen und man kann gar nicht unbedingt alles zu Papier bringen für die Predigt, aber auf alle Fälle, man wird schwanger, dann in dem Fall mit der Wahrheit, nicht mit dem Unrecht. Und es wird nicht die Lüge geboren, sondern es wird das Leben geboren. Er hat uns eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Also da kommt jetzt auch noch das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt. Er hat ein Grubengrabgerät. Sein Unrecht wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel auf seinen Scheitel fallen. Also wo David nochmal ganz klar sagt, die Gerechten, die werden das Leben erben, aber die Ungerechten, die werden tatsächlich erleben müssen, dass ihr Unrecht wieder auf sie kommt. Auch wenn es so lange Zeit gut geht, aber am Ende kommt es doch. Ich danke dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen. Und will den Namen des Herrn, und will loben den Namen des Herrn des Allerhöchsten. David dankt und lobt. Und was macht er? Er dankt dem Herrn um der Gerechtigkeit willen. Warum? Also danken tut man eher für das, was jemand getan hat. Also Gott hat sich als gerecht erwiesen. Er hat dem Gottlosen das gegeben, was er verdient. Und er hat David gegeben, was er verdient. Dafür wird gedankt. Und es wird gelobt, der Name des Herrn. Loben bedeutet nämlich, Gott zu loben für das, was er ist. Das Schöne ist, bei Gott ist der Name Programm. Er ist das, was er tut, und er tut das, was er ist. Das heißt also, wenn ich mal Dank und Lob durcheinander kriege, das macht nichts. Weil ich lobe Gott, meinen Erlöser, und ich danke ihm, weil er mich erlöst hat. Und wenn mir das durcheinander gerät, macht nichts. Aber dann vor allem eben noch einmal, ich will loben den Namen des Herrn. Weil dieser Name der Name ist, wenn ich mich auf diesen Namen berufe, dann ist mir geholfen. Um das mal ein bisschen anders zu übersetzen, also wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ganz gleich, was mein Problem ist. Ich nehme Gottes Namen für mich in Anspruch. Und wenn ich das nicht mehr genau weiß, was Gottes Name ist, dann nehme ich halt Jesus. Also Gott rettet, Gott hilft, Gott heilt und alles Mögliche und darf mich darauf berufen und sagen, du bist meine Hilfe. Hilf mir. Und dann wird mir geholfen. Oder wie es in einer Fernsehwerbung früher hieß, da werden sie geholfen. So. Psalm 8. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. Was die Gittit genau ist, ist mir nicht bekannt. Haben sich Leute mehr damit befasst, aber Gittit ist sehr wahrscheinlich auch ein Saiteninstrument. Der Psalm 8 ist jetzt deswegen so schön, der kommt an diversen Stellen nochmal vor im Neuen Testament und dann wird genau geguckt, okay, was ist jetzt damit? Ihr dürft euch die Szene folgendermaßen vorstellen, David steht auf seinem Balkon des Palastes oder er ist vielleicht sogar noch draußen unterwegs, weil er verfolgt wird. Auf alle Fälle guckt er in den Himmel. Und darüber kommt er ins Loben. Weil er die Schöpfung sieht und sagt einfach bloß, wie großartig ist dieser Schöpfer. Und dann, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Der Vers ist übrigens von Bach vertont worden für den Eingangschor in der Johannespassion. Also, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, denn du zeigst deine Hoheit am Himmel. Kommt ja später im Psalm 19, die Himmel verkünden die Ehre Gottes. Also Gott zeigt, wie groß er ist, allein schon dadurch, dass man in den Himmel guckt. Und das kann man tags und nachts machen. Also David macht es hier sehr wahrscheinlich nachts, eben wenn wir das gleich angucken. Aber eben auch die Wolken, die tagsüber lang ziehen. Oder wenn der Regen kommt und plötzlich der Regenbogen durch dieses Wolkenfeld und alles Mögliche. Herrlich. Oder wenn man morgens die Sonne aufgehen sieht, durch die Wolken am besten noch durch. Oder wenn man sie abends untergehen sieht und auch noch die Wolken sich färben. All das kommt mit da hinein. Eben, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zubereitet. Jetzt gerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Also, wenn kleine Kinder schreien, kann man das auch gerne interpretieren als Lob Gottes. Auch dann, wenn sie gewissermaßen um Hilfe schreien, ich will dies und das und jenes haben. Warum? Weil mein Hilferuf Gott gegenüber auch ein Lobpreisruf ist. Ihr wisst es vielleicht, Hosianna heißt eigentlich hilf doch. Hat die gleiche Wortwurzel wie Jesus. Und es ist dann aber schon zu Jesu Zeit ein Lobruf gewesen, weil es den Leuten klar war, natürlich, wenn wir Gott anrufen um Hilfe, loben wir ihn damit, weil wir sagen, du bist unser Herr und unser Helfer. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet oder ein Lob. Das ist dann nämlich, der Vers wird in Matthäus 21 zitiert, als Jesus nach Jerusalem einzieht und die Kinder loben ihn. Und dann sind die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Priester sowas von dagegen und sagen Jesus, was soll das denn? Und dann hält ihnen Jesus genau diesen Vers entgegen. Und da wird es interessanterweise übersetzt, du hast dir ein Lob zugerichtet. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge oder auch der Unmündigen. Ist auch nochmal sehr interessant, weil gerade im evangelikalen Raum sind wir eher darauf aus, dass die Kinder ja irgendwie doch noch nichts davon verstehen. Dass man bei Kindern sagt, ja nee, das muss erst mal größer werden, aber die Bibel zeigt ganz eindeutig, nee, Kinder verstehen sehr viel mehr vom Glauben als die Erwachsenen. Und Kinder glauben auch schon viel früher, als man es denkt. Also wir setzen Glauben oft mit Verstehen gleich. Also wenn ich etwas verstehe, dann glaube ich es auch. In der Bibel ist es andersrum, wenn du etwas glaubst, dann verstehst du es auch. Aber du verstehst es unter Umständen auf eine Weise, wie du es nicht erklären kannst. Und sogar Johannes der Täufer, der noch nicht mal geboren war, hat schon den Glauben gehabt, dass er den noch nicht geborenen Jesus erkannt hat. Also Kinder und Unmündige können schon viel mehr erkennen, als man denkt. Und zwar, warum hast du dir das zugerichtet? Um deiner Feinde willen. Also was bei David jetzt genau der Fall war, keine Ahnung, aber gehen wir mal auf Jesus. Die Pharisäer, Schriftgelehrten und Priester, die waren gegen Jesus. Aber die Kinder haben ihn gelobt und gerufen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe es falsch gesagt, es ist nicht beim Einzug in Jerusalem gewesen, es war bei der Tempelreinigung, da haben die Kinder das nämlich nochmal geschrien. Also der Tag vorher war ja schon schlimm genug, aber am nächsten Tag auch nochmal. Und dann, wo er den Tempel gereinigt hat, wo die Priester doch gesagt haben, ja, wir haben hier die Obermacht, und das dürft ihr jetzt alles dann verkaufen und Jesus hat das gereinigt und dann, nein. Und dann Jesu Feinden gegenüber, also die Feinde des lebendigen Gottes, der Fleisch geworden ist. Um deretwillen rufen die Kinder das aus. Damit ganz klar ist, Leute, ihr habt es hier mit dem Messias zu tun und mit keinem anderen. Und warum sagt er das oder warum ist das passiert? Dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Das ist jetzt bei Jesus ja aber nicht direkt passiert. Da ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ja, aber tatsächlich ist das auch dadurch gekommen oder damit dafür gekommen, dass wir dann erlöst sind und dass das, was bei mir feindlich Gott gegenüber ist, umkommt. Und das, was Rache will, und zwar die Rache, die nicht gut ist, dass das umkommt. Also ich darf es immer Gott anbefehlen, denn Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Aber dass ich trotzdem damit umkomme. Und dass zur Not halt auch diejenigen, die sich nicht bekehren, am Ende doch auch selber umkommen, wie wir es bei Psalm 7 gerade hatten. Und jetzt kommt eben dieser Blick Davids an den Himmel, wenn ich die Himmel sehe, deiner Fingerwerk. Den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Also der Blick Davids an den Himmel und er sieht halt den Mond, keine Ahnung, wie groß der da zu dem Zeitpunkt war, ob es ein Vollmond war, Halbmond oder quasi Nullmond oder also Neumond halt, dass man nichts sehen konnte, aber auf alle Fälle, gerade bei Vollmond sieht man ja so viel, dass man dann doch wieder sagen kann, Wahnsinn, wie hell das ist. Und dann, also die Mond und die Sterne und dann auch die Himmel deiner Fingerwerk. Es heißt in Jesaja, dass Gott die Himmel ausspannt in der Spanne seiner Hand. Also Gott ist, also wir haben ja das Lied, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Aber mit der Welt kann man sogar das ganze Universum nehmen. Weil Gott die Himmel ausspannt in seiner Hand. Zack. Und da passt alles rein. Also die Himmel seiner Fingerwerk. Was Gott da mit den Fingern einfach nur gemacht hat. Der Mond und die Sterne. Und dann dieser Satz, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du sich seiner annimmst. Das Interessante ist, das Wort für Mensch, das ist hier nicht Adam. Das ist Enosch oder Enosch. Du bist vielleicht die ersten drei Menschen, Adam, Seth und Enosch. Enosch wurde deswegen Enosch genannt, weil das Wort Anasch bedeutet fehlerhaft sein, sündhaft sein. Weil Seth schon bemerkt hat, oh, in uns Menschen steckt schon von klein auf was drin. Und zur Zeit, als Enosch geboren wurde, heißt es übrigens dann auch, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. David benutzt dieses Mensch hier. Was ist der Mensch? Und zwar nicht Adam, sondern der sündige Mensch, dass du seiner gedenkst. Und Gedenken bedeutet in der Bibel immer nicht einfach bloß, ah ja, den gibt's da noch. Sondern Gedenken bedeutet, Gott handelt dann zu unserem Heil. Das erste Mal kommt's vor, Gott gedachte Noah in der Arche und hat sich dann darum gekümmert, dass die Wasser wieder weggingen, dass die Arche sich setzt auf den Ararat, dass die Leute auch wieder rauskommen und alles, weil sonst wären sie halt in der Arche auch rumgekommen. Das ist Gottes Gedenken. Und dann eben, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Und auch da nochmal wieder, der Sohn des Menschen kann man tatsächlich wörtlich übersetzen. Habt ihr eine Ahnung, wo der Sohn des Menschen noch in der Bibel vorkommt? Richtig, bei Jesus. Denn Jesus nennt sich den Menschensohn. Und das Interessante ist sogar, wo Jesus, der Bezug, den Jesus nimmt auf den Menschensohn, ist aus Daniel Kapitel 7, wo Daniel auch einen sieht, in den Wolken kommen, wie den Sohn eines Menschen und das aramäische Wort, weil das ist aramäisch in dem Fall, das aramäische Wort für Mensch ist auch Enosch. Also ist das gleiche Wort wie bei Enosch. Also er sieht aus wie der Sohn eines ganz normalen sündigen Menschen. Und Jesus nimmt diesen Titel für sich in Anspruch. Weil er sagt, ich bin der Menschensohn, ich bin dieser Weltenherrscher. Also zum einen das Menschenkind, also der Menschensohn, der Kleine da, dass du dich seiner annimmst. Aber das andere ist eben Jesus der Große. Und an dem Punkt kommt jetzt der Hebräerbrief hinein. Also dieser Psalm hat es richtig in sich. Denn ich nehme mittlerweile an, Paulus hat den Hebräerbrief geschrieben, also von dem her sage ich jetzt, Paulus geht im Hebräerbrief darauf ein, Mose ist nicht wichtiger als Jesus. Auch die Engel sind nicht wichtiger als Jesus. Und das sind die beiden da an dem Punkt, weil nämlich Mose und auch die Engel ganz hoch im Kurs standen bei den Juden. Und dann muss Paulus ihnen sagen, aber Jesus ist wichtiger. Und dann sagt er an dem Punkt dann, eben, Zitiere diesen Vers genau eben, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst, das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Und dann, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Also, dass der Menschensohn erniedrigt wurde als Gott. Und zwar kann wenig erstmal bedeuten, wir stehen nur ganz klein bisschen unter Gott in der Herrlichkeit. Es kann auch bedeuten, das ist dann im Hebräerbrief eher zeitlich. Für eine kurze Zeit ist Jesus geringer gemacht worden als Gott. Als er Menschenfigur annahm, als er Fleisch wurde, da hat er für kurze Zeit weniger gehabt als Gott. Da war er weniger als Gott. Und dann aber mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das ist das, das Markus-Evangelium beginnt damit, dass Jesus auftritt als ganz normaler Mensch und endet damit, dass sich dieser Mensch Jesus zur Rechten Gottes setzt. Das ist das, was im Gottesknechtlied in Jesaja 53 kommt, also 52, 53. Mein Knecht ist jetzt erniedrigt, aber er wird hoch erhaben sein. Und zwar so hoch erhaben wie sonst nichts anderes. Oder der sogenannte Philipper-Hymnus, das ist Philipper 2, Vers 5 bis 11, da heißt es dann, darum, weil sich Jesus bis zum Tod am Kreuz erniedrigt hat, hat ihn Gott erhoben und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit sich beugen sollen in dem Namen Jesus aller Knie derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Jesu Name ist das, wovor sich alles beugen muss. Habe ich ein Problem? Ja. Was ist der Name dieses Problems? Folgender. Also hat es einen Namen? Wunderbar. Der Name Jesu ist darüber. So kann man mit jedem Problem umgehen. Man muss dann tatsächlich auch wirklich im Glauben weitermachen und sagen, okay, der Name der Jesu ist jetzt darüber ausgesprochen. Das heißt, dieses Problem darf nicht mehr gelten. Und dann will der Teufel ankommen und mir das Problem wieder vorhalten und ich sage, oh, das Problem ist doch noch da und so weiter. Also von dem her wird manchmal schwierig. Aber dazu tatsächlich zu sagen, nein, der Name Jesus ist darüber ausgesprochen und selbst wenn ich das Problem noch sehe, es ist wie mit dem Feigenbaum, den Jesus verflucht hat, wo die Wurzel schon verdorrt war. Man hat es erst am nächsten Tag gesehen. Aber das Wort Jesu ist ausgesprochen worden und es ist gekommen. So, also du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das ist aber auch nochmal für uns Menschen allgemein. Wir sind mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Warum? Erst einmal, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Das reicht schon aus. Und dann haben wir aber dadurch, dass wir zu Jesus gehören, nochmal eine höhere Ehre. Eben dieses in Jesus Christus. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. In Christus bin ich die Gerechtigkeit Gottes. Alles Mögliche gehört dazu. In Jesus bin ich ein Sohn Gottes. In Jesus bin ich Braut Christi. In Jesus bin ich Priester. In Jesus bin ich König. Ich habe als Mensch allein schon Autorität und als Christ habe ich noch eine viel höhere Autorität, denn dann bin ich plötzlich vom Himmel aus. Das ist dieser ganz krasse Vers im Epheserbrief, dass wir eingesetzt sind im Himmel in Christus Jesus. Also, obwohl wir noch hier unten auf der Erde sind, sind wir im Geist schon im Himmel und sitzen da mit Jesus. Und das finde ich deswegen auch nochmal so gut und wichtig. Was ist einfacher? Ein Gegenstand nach oben zu stemmen oder ihn von irgendwo oben runterzuwerfen, dass er an denselben Punkt kommt. Von oben ist wesentlich einfacher, weil man da nur und irgendwie kippen muss oder was auch immer. Oder beim Singen zum Beispiel, wenn ich einen hohen Ton erreichen will, viele quetschen sich nach oben, aber man lernt immer, nein, denk von oben. Und zieh den Ton nach oben. Und das ist es auch, wenn wir wissen, wir sitzen im Himmel schon mit Jesus. Wir sind mit dieser Ehre gekrönt. Haben wir eine ganz andere Sicht und wir müssen nicht die Dinge hochstemmen zu Gott, sondern wir können sie hochziehen zu Gott. Wir haben eine ganz andere Kraft. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Auch erstmal ultimativ Jesus. Alles ist unter seinen Füßen. Beziehungsweise es wird noch alles unter seine Füße kommen. Also Psalm 110 heißt, er sagt Gott, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gemacht habe. Und dann ist interessant, im 1. Korintherbrief in Kapitel 15 nimmt Paulus das auf und sagt dann, wenn alles Jesus untertan geworden ist, dann wird Jesus auch untertan sein Gott. Damit Gott sei alles in allem. Den Vers verstehe ich noch nicht ganz. Aber ich weiß, dass Jesus irgendwie, dass es einen gewissen Zeitpunkt gibt, wenn alles wirklich Jesus untertan sein wird und dass Jesus dann aber wieder gewissermaßen selber seine Krone abnimmt und sagt, und jetzt ehren wir Gott. Jesus, du bist selber Gott. Ja, ich weiß, aber ich bin auch Mensch. Es gilt aber auch für uns Menschen mit diesem unter unseren Füßen. Also erstmal dieses Bild unter den Füßen, das ist eine richtige Demütigung. Es gibt Bilder aus dem Orient, wo die Leute, die gefangen genommen wurden, gerade die Könige, da hat der andere König seinen Fuß einfach auf sie draufgelegt. Und der Kopf der anderen muss unter dem Fuß des Herrn sein. Weil die Füße sind halt das Unterste und so weiter. Also Füße waschen war ja zu Jesu Zeit auch völlig verpönt und Jesus macht es dann trotzdem. Alles ist da drunter. Und jetzt Römer 16, 19. Ich kann ihn auf Englisch besser, deswegen jetzt lese ich ihn doch einmal schnell hier. Mir geht es eigentlich um den nächsten Vers, aber das erste ist da auch noch ganz gut davor zu haben. Also Römer 16, Vers 19. Euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden, deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten und geschieden vom Bösen. Genau. Erstmal dieses Weise zum Guten, dass ich weiß, was ist denn das Gute und geschieden vom Bösen ist, betrifft mich gar nicht. Und jetzt aber, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Also Gott selber kümmert sich darum, dass der Teufel unter meine Füße kommt und unter eure Füße auch. Derjenige, der die ganze Welt in Aufruhr bringt gegen Gott, der ist plötzlich unter unseren Füßen. Diese große Ehre, die Gott uns zukommen lässt. Und dann eben, du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Händewerk. Also, der Händewerk ist natürlich erstmal, was Gott alles geschaffen hat, aber eigentlich ist ganz krass, das Werk der Hände ist die Erlösung. Wir als Christen sind dazu zuständig, die Erlösung unter die Menschen zu bringen. Und Erlösung bedeutet, wie ich es immer wieder gern sage, alle meine Probleme haben ihren Ursprung am Baum der Erkenntnis im Paradies. Und die Lösung oder Erlösung für diese Probleme findet sich am Baum des Kreuzes. Also ganz gleich, was mein Problem ist, der Name Jesus ist drüber, die Erlösung ist da, das Werk der Hände darf ich zu den Leuten bringen. Und das kommt dann in all das hinein, dass ich eben den Leuten zusprechen darf, dein Problem ist gelöst, was auch immer das Problem ist. Und wenn ich das wirklich aus dem Glauben heraus mache, dass ich zum Beispiel eben Sohn Gottes bin, dass ich Braut Christi bin, dass ich Priester bin, dass ich König bin, was auch immer jetzt, es reicht erstmal eins und dann können die anderen noch dazukommen. Wenn ich aber weiß, in welche Autorität ich das sprechen darf, dann löst sich das Problem tatsächlich beim anderen. Der muss manchmal noch etwas tun, um festzustellen, ist das wirklich so, weil also als Petrus den Gelähmten vor der Tempeltür geheilt hat, der musste ihn erstmal aufrichten. Weil wenn er ihm einfach nur so gesagt hätte, du bist geheilt, dann hätte er weiter da gesessen und hätte gesagt, nee, ich spüre nichts. Petrus hat ihn aber genommen und hochgerissen und dann sind seine Knie plötzlich kräftig geworden. Weil er plötzlich was machen musste, weil er es ausprobieren musste und dann ist im Test raus das Wunder geschehen. Das ist das zum Herrn gemacht sein über der Händewerk. Dass wir die Erlösung Jesu zu den Menschen bringen dürfen. In Wort und Tat. Eben alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer. Alles, was die Meere durchzieht. Das ist natürlich jetzt auch nochmal, dass wir über die Schöpfung Herr sind. In Verantwortung, denn wir sind zwar Könige, aber Jesus ist der König der Könige. Wir sind nur in seinem Reich und er zieht uns am Ende zur Verantwortung dafür, wenn wir nicht richtig regiert haben. Aber auch das eben nochmal, herrschen über die Tiere. Dazu gehört zum Beispiel eben den Tieren Namen geben. Man darf gucken, wo sind denn die Tiere jetzt, in welchem Stall oder mit welchen Tieren zusammen, mit welchem Tier paart sich das andere Tier. Will ich das Tier vielleicht essen? All das gehört mir dazu. Und dann noch einmal der letzte Satz wieder. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Also so wie David geendet hat, also wie begonnen hat, so endet er auch. Dass er sagt, dein Name ist herrlich. Was für ein herrlicher Name. Und auch wenn wir heute nicht mehr genau wissen, wie der Name Gottes ausgesprochen wurde, macht nichts. Wir haben den Namen Jesus. Und auch bei diesem Namen können wir allein schon sagen, wie herrlich ist dieser Name. Wie großartig ist dieser Name. Und dann dürfen wir mehr uns darüber wundern und auch herausfinden, was bedeutet dieser Name für mich? Was bedeutet dieser Name, wenn ich ihn ausspreche über anderen Leuten? Was bedeutet dieser Name, dass ich ihn in Anspruch nehme für mich und alles? Und dann darf ich mehr und mehr sein Heil, seine Erlösung mitbekommen, darf die entsprechend auch weitergeben. Gefühlt heute ein sehr kurzer Bibelabend, weil ich sonst immer wesentlich länger geredet habe, aber ich will jetzt den nächsten Psalm nicht anfangen. Jesus, danke für dein Wort, danke, dass du zu uns redest und danke, dass wir diese Ehre durch dich bekommen haben. Du hast sie und du hast sie uns weitergegeben, weil wir in dir sind und du in uns. Stärke uns da drin, dass wir das leben, dass wir das immer mehr erfahren und dass wir es immer mehr annehmen für uns. Deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.